Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Massimo Majo, schön, dass Sie dabei sind. Computergames und Glücksspiele sind manchmal gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden. Es gibt sehr viele Spiele, die einen immer wieder dazu verlocken, neue Bonusse zu kaufen, irgendwelche extra Skills zu kaufen, um im Spiel noch besser zu werden, um besser voranzukommen. Das neue Spiel Diablo Immortal, das wurde jetzt in Belgien und in den Niederlanden gar nicht erst zugelassen, weil man da zu viel shoppen kann in dem Game. Da gibt es eine zu große Nähe zum Glücksspiel, finden die Behörden da. Wie sehr Games und Glücksspiele sich tatsächlich ähneln können und ob Verbote da wirklich weiterhelfen, das habe ich besprochen mit dem Gamer und vor allem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Daniel Illy, der seit Jahren Sprechstunden gibt zu Internet- und Videospielsucht. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was denn an diesem Diablo Immortal so besonders kritisch ist, weil irgendwelche Extras kaufen können, das ist doch in Games ziemlich üblich.
Ja, Sie sagen, das, es ist gängig. Das war früher auch mal anders, ne? Als ich so alt war wie meine jugendlichen Patienten. Da hat man noch nicht die sogenannten Service-Games gehabt, die Free-to-Play-Spiele, die oft ja vermeintlich Free-to-Play sind und dann hinten raus monetarisiert werden. Und Diablo Immortal ist da gerade ein ganz gutes Beispiel. Also man kann mit dem Spiel auch Spaß haben, ohne Geld auszugeben, so ist es nicht. Aber wenn man das wirklich ernsthaft spielen will, zum Beispiel auch gegen andere Spieler, dann rennt man über kurz oder lang an eine sogenannte Paywall und muss dann Geld einsetzen. Ja, und da gibt es so eine Mechanik, dass man sogenannte Rifts aufsuchen kann und dann eben mit bestimmten Emblemen sich ja spielinterne Vorteile sozusagen holen kann. Und das wurde von den Benelux-Ländern als Glücksspielmechanik gewertet. Sehe ich übrigens ganz genauso.
Und Sie sagen, das war früher nicht so weit verbreitet. Es gibt aber viele Leute, die sagen, dass das eigentlich ganz schön typisch ist für Games. Also der Spielkritiker Rainer Siegel zum Beispiel schreibt, dass Games eigentlich schon immer so eine Art einarmige Banditen waren und dass man immer eigentlich dazu manipuliert wird, dass man da einkauft. Wie würden Sie das allgemein beschreiben? Wie, also inwiefern ähneln denn, also können Computergames Glücksspielen ähneln? Wie sieht denn diese Verbindung aus?
Also ich schätze Herrn Siegel da sehr und er hat natürlich auch recht, ne? Das, ein Kernelement des Spielens ist sicherlich schon immer in diesen Mechaniken auch zu sehen, ne? Das, man muss ja nur zurückdenken an die Arcade-Zeiten, als man irgendwie, in Deutschland gab es das ja in der Form so nicht, aber im Spanien- oder Italien-Urlaub dann da sein Taschengeld gelassen hat, ne? Das heißt, Spiele waren schon immer so angelegt, aber jetzt haben wir halt eine sehr breite Masse, ne? Und insbesondere eine Zielgruppe mit Kindern und Jugendlichen, die natürlich darauf anspringen, Free To-Play-Spiele zu spielen. Ja? Und das Problem ist auch, dass sich dann die Spielinhalte entsprechend angepasst haben. Also Diablo habe ich persönlich seit dem ersten Teil gespielt, ja, und da ging es dann gerade in den ersten Teilen auch noch darum, eine Geschichte zu erleben, klar auch besser zu werden, aber die Motivation kam aus dem Spielen heraus, ne? Und was die Hersteller jetzt machen, ist eben, wenn der Spieler mehr Schaden austeilt, wird halt der Schaden, den die Monster jetzt im Falle von Diablo einstecken können, angepasst. Ja, das ist auch eine Spielmechanik, die man schon immer auch in der Spielereihe so gefunden hat, aber da fällt sie einem halt extrem negativ auf, ne? Weil ich in Minute 1 sozusagen das Ähnliche mache, was ich auch nach vielen Stunden dann mache.
Man liest in dem Kontext ja auch ganz oft von Lootboxen. Können Sie uns kurz beschreiben, was Lootboxen sind?
Ja, Lootboxen muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie früher die, oder gibt es ja immer noch die Panini-Sticker-Bildchen, ne, für Fußballer oder irgendwelche Filme oder so. Das heißt, man kauft ein Kartenpack und weiß vorher sozusagen nicht, was da drin ist. So ist auch eine Lootbox definiert. Diablo hat nicht so eine klassische Lootbox, ne? Ich sagte ja schon, das sind diese Rifts, die ich da machen kann, aber es ist eine Lootbox-ähnliche Mechanik. Andere Spiele sind da sehr viel schlimmer. Das heißt, da kaufe ich wirklich für ein Echtgeld eine Kiste, die dann aufgeht und ich weiß vorher nicht, was drin steckt. Also ein sehr negatives Beispiel ist die FIFA-Reihe, ein Fußballspiel, was auch von vielen Angehörigen sehr bedenkenlos zu Weihnachten und Geburtstag verschenkt wird. Das hat aber einen sehr krassen Free-to-Play-Modus, den Ultimate-Team-Modus, der im Übrigen, und da schließt sich der Kreis, eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle für den Publisher geworden ist. Und da kaufe ich eben dann Fußballkarten, weiß vorher nicht, ist da jetzt Messi, Ronaldo drin oder vielleicht irgend so ein Drittligist-Kicker, ne? Und das ist ein hoher Anreiz, gerade für Kinder und Jugendliche, dann eben da viel Geld auszugeben.
Sie kritisieren das und wir haben es gesagt, in Belgien, Niederlanden wird jetzt Diablo Immortal zum Beispiel gar nicht zugelassen. Erleben Sie das denn auch in Ihren Sprechstunden? Also ist es so, dass Sie mit Jugendlichen, mit Kindern zu tun haben, die tatsächlich da irgendwie glücksspielsüchtig sozusagen sind?
Also die klassische Glücksspielabhängigkeit ist eher eine Diagnose im Erwachsenenalter. Ich kenne das von meinen erwachsenen Patienten. Bei Kindern und Jugendlichen ist ja zum Glück noch eine gewisse Regulation da. Aber auch da kann es sein, dass man mal die Kreditkarte der Eltern sich borgt, ne, oder wirklich das ganze Taschengeld eben in das Spiel investiert. Also so beginnende Glücksspielabhängigkeiten sehe ich da schon. Das Vollbild erfüllen jetzt die Patienten, die ich behandle, eher nicht.
Ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Also manche Länder lassen dann so ein Spiel wie Diablo Immortal gar nicht zu. Andere Länder versuchen da jetzt auch quasi nachzurüsten. Spanien will jetzt auch ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Würden Sie sagen, das ist der richtige Weg, so eine staatliche Regulierung?
Ja, an irgendeiner Stelle muss man, glaube ich, regulierend eingreifen, ne? Und nochmal, ich bin ja auch gerne Videospieler selber, ne? Und möchte auch diese Spiele nicht verteufeln. Und ich finde es auch ganz wichtig, gerade in Abgrenzung zu Hardlinern, sage ich mal, da einen eher nicht so pauschalen Kurs zu fahren, ne? Also Videospiele können ein toller Zeitvertreib sein, aber wir müssen eben die schützen, die zum Beispiel davon abhängig werden können. Und das heißt, in dem Fall, den ich jetzt vorschlagen würde, zum Beispiel für einen FIFA, das Spiel ist ab 0 Jahren freigegeben von der USK, ne? Keine Gewalt, kein Drogenkonsum, keine Sexualität in dem Spiel. Das heißt 0 Jahre. Macht keinen Sinn, weil ein Säugling kann ja das Spiel gar nicht bedienen. Aber was da eigentlich auch noch auf die Packung gehört, ist, ne, dass es eben zum Beispiel diesen Glücksspiel-ähnlichen Modus gibt. Ja, und die gesetzlichen Grundlagen haben wir in Deutschland eigentlich geschaffen. Letzten Mai wurde das Jugendschutzgesetz ja novelliert. Aber gefühlt hat sich noch nicht so viel getan, ne, weil diese Spiele eben weiter entsprechend auf den Markt kommen. Und ich will die auch nicht alle verbieten, ich will Anpassung, ne? Und ich will diejenigen schützen, die sich eben nicht schützen können, und das sind eben vor allem Kinder und Jugendliche.
Das heißt, eine erhöhte Altersfreigabe, das wäre eigentlich so ein Weg, den man hier einschlagen könnte.
Ja, ich glaube, man muss da auch realistisch bleiben. Wenn Sie jetzt FIFA ab 18 machen würden, ne, dann würden das die Kinder ja trotzdem irgendwo spielen. Also gerade in Berlin gibt es da so ganz viele Möglichkeiten, auch wo die sich dann treffen und das spielen. Ja, und das ist ja auch okay. Kinder sollen ja auch gerne so ein Fußballspiel spielen. Ich denke, der Modus muss da halt raus, ne? Oder es muss irgendwie anders begrenzt werden, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Karten kaufen kann, dass man die nicht unbedingt für Geld kaufen kann, ne? Sondern mit Spielfortschritt freischaltet etc. Und dann muss sich das Spiel sozusagen anpassen. Und das ist schon eine Frage des Marktes. Die Benelux-Länder sind halt leider zu unbedeutend, sage ich mal, im Marktgeschehen, damit die Hersteller sich da gezwungen fühlen, was zu verändern.
Ich kann mir vorstellen, dass das für manche Eltern, für manche Erwachsene noch relativ neu ist, wenn also dieses Problem quasi von Ingame-Shopping und von Glücksspielmomenten. Meisten legen da eher Augenmerk auf Gewaltdarstellung in Spielen oder so. Würden Sie sagen, Erwachsene sollten eigentlich mehr auf Glücksspielabhängigkeit schauen, wenn es jetzt um so Spielebeurteilung geht?
Ja, absolut. Also ich bin froh, dass wir diese unsägliche Killerspieldebatte hinter uns gelassen haben zu Beginn der Nullerjahre. Das war ja das, was ich mir als Jugendlicher dann anhören musste, der zum Beispiel Counter-Strike spielt, ne, dass ich da Amokläufe trainiere und so weiter. Ich denke, der Fokus hat sich einfach so ein Stück weit verschoben. Ja, wir sind jetzt zum Glück hellhöriger, was es angeht, abhängig zu werden von diesen Medien. Da ist zum Beispiel die reine Spielzeit auch gar nicht so entscheidend, sondern andere Kriterien. Und auch Glücksspielmechaniken waren einfach damals noch nicht so ein Thema. Ja, und ich bin froh, dass es diese Debatte gibt. Zum Beispiel die Sendung von Jan Böhmermann hat sich ja mal mit diesem Coin Master beschäftigt. Das ist im Prinzip ja eine Slotmaschine für Kinder, ne? Und das war höchste Zeit, dass man mal darauf aufmerksam macht, was da alles, insbesondere im Bereich der Smartphones, in den App Stores und so weiter herumgeistert.
Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und übrigens auch für Erwachsenenpsychiatrie mit dem Schwerpunkt auf Internet- und Computergamesucht, Daniel Illy, war das hier im Kompressor-Podcast.